Wenn du untätig bleibst und nicht dein Testament regelst, dann greift nämlich der Staat zu und du zahlst unfassbar viele Steuern oder deine Hinterbliebenen. Und da kriege ich dann doch den einen oder anderen dazu zu sagen, naja, stimmt, bevor es der Staat bekommt, mache ich mir dann vielleicht doch mal Gedanken dazu.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Spezialfolge außerhalb der gewohnten Auswanderergeschichten. In diesen Folgen hier tauche ich gemeinsam mit Expertinnen und Experten in Themen ein, die beim Auswandern oft unterschätzt werden, aber enorm wichtig sind. Wenn du alle vergangenen Spezialfolgen hören möchtest, dann werde Clubmitglied bei Einfach Aussteigen, denn auch diese Folge wird nur kurze Zeit frei verfügbar sein und wandert dann eben in den Mitgliederbereich. Wer aber Clubmitglied ist, hat immer Zugriff auf sämtliche Spezialfolgen. Also werde einfach Mitglied. Über den Link in den Shownotes funktioniert das ganz einfach. Da findest du auch alle weiteren Infos zum Einfach Aussteigen Club. Heute geht es jetzt um etwas, das viele vor sich herschieben, bis es plötzlich ernst wird. Es geht ums Erben, Vererben und ums Sorgerecht. Also was passiert zum Beispiel, wenn Angehörige von dir in Deutschland sterben? Was, wenn dir selbst etwas zustößt und du längst im Ausland lebst? Was passiert dann mit deinem Besitz, wenn du auch kein Testament hast? Und ganz wichtiger Punkt, wer bekommt eigentlich das Sorgerecht für deine Kinder, wenn du welche hast? Das alles sind Fragen, die wir gerne auf später verschieben, aber genau das ist der Fehler. Denn wer sich nicht kümmert, hinterlässt oft ein Chaos für die, die bleiben. Diese Spezialfolge hier ist also für alle, die schon ausgewandert sind, für alle, die es vorhaben, aber auch für alle, die noch in Deutschland leben, aber ihr Erbe noch nicht geregelt haben.
Mein Podcast.
Das ist heute Nicola Kasper-Hösel. Sie ist eine deutsche Rechtsanwältin, lebt mit ihrer Familie in den USA und hat sich auf grenzüberschreitende Erbfälle spezialisiert. Nicola kennt die typischen Probleme, denn sie wird jeden Tag von ihren Klienten damit konfrontiert und sie weiß natürlich auch, wie man sich am besten darauf vorbereitet. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit vielen erhellenden Informationen. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Nicola.
Hallo Nikolaus, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und auf dieses Thema, was wir bisher noch nie hatten. Ich will dir aber trotzdem die Frage stellen, die ich hier jedem stelle, denn du wohnst ja in Denver, Colorado. Was siehst du, wenn du bei dir gerade in Denver, Colorado aus dem Fenster schaust?
Also, wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue und wenn ich mich ein bisschen nach rechts, mein Kopf nach rechts kippe, dann sehe ich die Foothills. Die Foothills sind die Ausläufer der Rocky Mountains und also quasi eine Berglandschaft, die sich hier vor mir zeigt.
Wow, also du kommst, man hört das ja aus Bayern, dir waren die Berge aber dann nicht hoch genug. Das heißt, du wolltest noch höhere Berge haben oder warum lebst du da?
Genau, von den Alpen in die Rocky Mountains. Tatsächlich bin ich ein Münchner Kindl, komme aus München, wie man hört, und liebe die Berge und habe dann meinen Ehemann kennengelernt, der aus den Rocky Mountains ist, aus Colorado, und der mich dann überredet hat, die Alpen in die Rocky Mountains einzutauschen. Und deswegen lebe ich jetzt hier.
Sehr cool. Wie, vielleicht noch kurz, du bist ja mit deiner Familie, also hast auch Kinder. Wie lange seid ihr schon da?
Also ausgewandert bin ich im Jahr 2021, also jetzt vor 4 Jahren, und beide meine Kinder sind dann auch hier in Colorado geboren, also die sind 1 und 2.
Ja, also wir sprechen heute jetzt nicht über deine Auswanderungsgeschichte in die USA, sondern eben wie eingangs erwähnt über ein wichtiges Thema, womit sich eben weniger beschäftigen. Es geht ums Erben, Erbschaften und Sorgerecht im Ausland. Du hast dich bei mir zu diesem Thema gemeldet, weil ich glaube, ich bei dir auch in den letzten Jahren viele Fälle aufgetan haben, wo Auswanderer eben wenig Bescheid darüber wussten oder sich eben kaum damit beschäftigt haben. Oder wie hast du das selbst wahrgenommen in deiner Arbeit?
Ja, richtig. Also viele Leute wenden sich an mich und sagen, sag mal, muss ich da jetzt eigentlich irgendwie was Besonderes beachten, weil ich bin ausgewandert, habe aber noch Vermögenswerte in Deutschland und jetzt in dem Land, in dem ich lebe. Oder was passiert eigentlich, wenn meine Verwandten in Deutschland sterben? Ich bin so weit weg. Du bist doch da die Expertin. Was muss ich tun? Was soll ich tun? Und wie du ja wahrscheinlich auch weißt von vielen deiner Auswanderergeschichten, die Familie und die Freunde, die man halt zurücklässt, sind ja dann doch noch einem sehr nah. Und da will man natürlich schauen, dass man alles geregelt hat.
Sind viele, machen das viele schon im Vorfeld oder dann auch, wenn es eigentlich schon zu spät ist?
Halb, würde ich sagen.
Okay. Ja, eben, also damit man den Zug nicht verpasst, ja. Also damit man sich drum kümmert, solange man noch lebt, sprechen wir jetzt eben über die wichtigsten Punkte. Ich habe das unterteilt in vier Bereiche und wir starten jetzt mit dem ersten Bereich. Also wir stellen uns vor, wer jetzt im Ausland lebt, kann sich das ganz leicht vorstellen. Ich lebe im Ausland. Was passiert eigentlich mit meinem Besitz, wenn ich sterbe? Wer bekommt was? Und vor allen Dingen auch, welches Erbrecht gilt denn eigentlich? Wenn ich jetzt in Irland lebe, ich sterbe in Irland, habe aber, wie du es jetzt gerade vorhin auch erwähnt hast, vielleicht noch ein Bankkonto in Deutschland und so weiter. Wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt erstmal kein Testament habe?
In der Tat, wenn kein Testament vorliegt, dann greift das Recht, wo derjenige, der stirbt, auch genannt der Erblasser, seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Und den letzten gewöhnlichen Aufenthalt habe ich in der Regel da, wo ich die meiste Zeit verbringe, wo meine Freunde sind, wo mein Lebensmittelpunkt ist, wo meine Arbeitsstelle ist, wo sich das private und familiäre Leben hauptsächlich abspielt. Das heißt, in deinem Fall, lieber Nikolas, wäre es dann eben das irische Recht, in meinem Fall wäre es das amerikanische Recht, das dann auf meinen Erbfall Anwendung findet. Und es ist eben nicht so, wie viele meinen, dass die Staatsangehörigkeit da eine Rolle spielt. Es ist nicht so, dass nur weil ich eine Deutsche bin, in den USA oder in Spanien oder wo auch immer versterbe, dann das deutsche Recht Anwendung findet, sondern eben das Recht des Landes, in dem ich meinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Es sei denn, ich werde tätig und verfasse ein Testament. Und ich kann natürlich immer eine Rechtswahl treffen. Und zwar kann ich immer die Rechtswahl zugunsten des Landes treffen, deren Staatsangehörigkeit ich habe. Also wir, ich gehe davon aus, du bist ja Schweizer, gell?
Ja.
Du könntest also Schweizerrecht wählen.
Genau, ich kenne Schweizerrecht. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist.
Ja, damit muss man sich eben auseinandersetzen und befassen. Weil, ich gebe mal ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, warum das also in der Tat durchaus Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen. Also in Deutschland, wenn ich sterbe und ich bin verheiratet und habe zwei Kinder und ich sterbe ohne Testament, dann erbt nach dem deutschen Erbrecht, gesetzlichen Erbrecht, der Ehegatte 50%, wenn man im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebt, und die Kinder, beide Kinder jeweils 25%. Also 50% Ehegatte, 25% beide Kinder. Wenn ich in Florida ohne Testament versterbe, dann erbt der Ehegatte alles.
Okay.
Und das macht natürlich Sinn. Und da muss ich mir überlegen, will ich, dass der Ehegatte alles bekommt? Will ich, dass meine Kinder gleich partizipieren? Und das sind eben Punkte, da sollte man sich aus meiner Sicht Gedanken machen und mal einfach mal überlegen, was sagt denn das Erbrecht in dem Land, in dem ich momentan wohne? Was würde passieren? Und wenn mir das nicht gefällt, kann ich ein Testament errichten.
Und ich kann das ja auch nicht so machen, dass ich jetzt quasi das Erbrecht in dem Land umgehe durch mein Testament. Oder also das heißt, ich bestimme ja einfach nur, wer dann was bekommt durch mein Testament. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ja, ich möchte aber doch lieber alles in Deutschland vererben, weil das Erbrecht ist da ein bisschen günstiger mit der Erbschaftssteuer als in Irland zum Beispiel.
Doch, kannst du schon, aber du kannst eben nur das Recht wählen, dessen Staatsangehörigkeit du besitzt. Also du kannst
das geht aber.
Das geht, ja. Aber Achtung, da muss man auch wieder aufpassen, das Erbrecht, das ich wähle, das Anwendung finden soll, ist nicht gleichzusetzen mit dem Erbschaftssteuerrecht. Ja, also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Aber das heißt, Erbschaftssteuer würde ich dann trotzdem in Irland oder müssten die Angehörigen dann in Irland bezahlen?
Genau, ja.
Okay, das ist also der Knackpunkt. Würdest du generell empfehlen, weil ich weiß, die wenigsten machen das, eben sich Gedanken und dann ein richtiges Testament, was dann irgendwie im Tresor liegt, würdest du unbedingt empfehlen, dass man das machen sollte?
In der Regel ja. Es sei denn, mir ist es egal, nach mir die Sinnflut und ich sage, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Aber dann komme ich immer mit dem, eigentlich, bisher habe ich jeden potenziellen Mandanten damit überzeugen können, wenn du untätig bleibst und nicht dein Testament regelst, dann greift nämlich der Staat zu und du zahlst unfassbar viele Steuern oder deine Hinterbliebenen. Und willst du wirklich, dass das Geld, was du ja schon mal versteuert hast, ja, mit der Einkommenssteuer, dann nochmal hochprozentig versteuert wird durch die Erbschaftssteuer, die in Deutschland ja ordentlich ist. Und da kriege ich dann doch den ein oder anderen dazu zu sagen, naja, stimmt, bevor es der Staat bekommt, mache ich mir dann vielleicht doch mal Gedanken dazu.
Und das kann ich im Testament so machen, dass die Angehörigen weniger Erbschaftssteuer zahlen dann am Ende?
Das kannst du im Testament natürlich so machen, korrekt. Du kannst auch lebzeitig schon einiges machen. Du kannst natürlich lebzeitig schon Häuser oder Grundstücke übertragen oder auch Gegenstände und dir den Nießbrauch vorbehalten. Das heißt, die Hülle wird zwar übertragen, aber du bist noch Nutznießer. Zum Beispiel ein vermietetes Haus in Deutschland überträgst du jetzt auf deinen Bruder. Dann ist der Bruder zwar Eigentümer des Hauses, aber du als Nutznießer bekommst noch die Miete. Und so reduzierst du dann das später zu versteuernde Erbe.
Jetzt noch, wenn ich, also was jetzt auch bei mir so der Fall wäre, ich habe hier Vermögen, Besitztum, sagen wir so, in Irland, aber auch noch in Deutschland. Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt in Deutschland noch ein Bankkonto zum Beispiel habe? Oder nehmen wir an, ich hätte noch eine Wohnung oder so, was ich jetzt nicht habe, aber nehmen wir an, ich hätte das noch. Wie funktioniert denn das eigentlich, wenn ich da sterbe? Funktioniert das dann auch nach dem irischen Erbrecht? Also zahlen die dann auch die irische Erbschaftssteuer oder wird da dann das deutsche Recht angewandt?
Das kommt mal wieder drauf an. Das ist, ich weiß, das ist die Lieblingsantwort von Anwälten, aber es ist tatsächlich in jedem Fall unterschiedlich. In so internationalen Fallgestaltungen wie jetzt den du skizziert hast, da zäume ich das Pferd ganz gern von hinten auf und überlege mir, was passiert, wenn der Nikolaus jetzt schon von uns gegangen ist? Was müssen die Erben dann machen? Wo sind die Erben? Also ich hatte tatsächlich gerade ein Mandantengespräch eines Deutschen, der in Philadelphia lebt und der hat keine Kinder, keine Frau und seine Schwester soll ihn beerben und die Schwester lebt in Deutschland. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, guck mal, die Schwester, die hat mit den USA nichts am Hut, die kann im Zweifel gar nicht mal so gut Englisch. Wir wollen natürlich ihr es so leicht wie möglich machen und schauen jetzt, dass, und er hat Vermögensgegenstände in Deutschland und in den USA, wir schauen jetzt, dass die Vermögensgegenstände in den USA schon so übertragen werden können, dass sie gar nicht mehr in den USA Nachlassverfahren durchführen muss. Und in Deutschland, wir setzen ein Testament auf, dass jeder deutsche Richter sofort anerkennt, er weiß, wie ein deutsches Testament auszusehen hat. Und dann ist es relativ simpel, ein ganz normales Erbscheinsverfahren und Erbschaftsverfahren in Deutschland. Also man muss immer sich jeden Fall einzeln anschauen. Eine andere Geschichte ist, wenn beide, Beispiel, Erblasser und Erbe sind in den USA oder sind in Spanien und ein Haus ist aber noch in Deutschland, dann kann trotzdem deutsche Erbschaftssteuer anfallen, schlichtweg, weil das Haus in Deutschland ist, obwohl Erbe und, also Erblasser und der Erbe nicht in Deutschland wohnen. Das heißt, in solchen Situationen sage ich vorab immer, wollt ihr wirklich das Haus in Deutschland behalten? Braucht's das oder macht's nicht mehr Sinn, das Haus schon zu verkaufen? Und ein Bankkonto, da fällt nämlich dann keine Steuer an.
Ah, echt? Beim Bankkonto nicht?
Nee, wenn Erblasser und Erbe nicht in Deutschland wohnen, dann nicht. Nur bei sich in Deutschland befindlichen Nachlassgegenständen.
Genau, also was ja wahrscheinlich dann bei Paaren, die gemeinsam auswandern und einer stirbt dann, der andere erbt dann das, würde genau. Der dann keine Erbschaft. Ah, echt?
Okay. So ist es, ja. Okay. Richtig.
Gibt es noch was, also bevor wir zum zweiten Punkt kommen, gibt es noch was, was du zur Testamentsgestaltung noch generell sagen kannst, damit das auch eben international anerkannt wird? Oder müsste man das quasi für jedes Land sich dann separat, das ist also da, wo ich lebe, plus in Deutschland dann auch noch eins erstellen oder gilt dann ein Testament eben für die Länder, wo ich Besitztum habe und lebe?
Also sinnvoll ist es, ein Testament zu erstellen, das alle Vermögensgegenstände auf der Welt abdeckt, damit es da nicht zu Komplikationen kommt. Sinnvoll ist es auch, das Testament zweisprachig zu gestalten, das heißt Spanisch-Deutsch, Englisch-Deutsch, je nachdem, in welchem Land ich lebe. Und sinnvoll ist es natürlich auch, sich zu überlegen, was habe ich für Anforderungen in dem Land, in dem ich lebe, wie muss ein Testament aussehen. Und würde das Testament dann auch in Deutschland anerkannt werden oder andersrum? Also sich einfach mal auseinanderzusetzen mit den unterschiedlichen Anforderungen an ein Testament in den Ländern, die in Frage kommen.
Ja, und ich glaube, in Irland ist, glaube ich, so, das muss ja auch beglaubigt werden, wenn ich mich nicht täusche, von einem Notar. In Deutschland ist das aber, glaube ich, nicht so, ne?
Genau, und witzigerweise in Deutschland muss es handgeschrieben und handunterschrieben sein. Also da reicht's nicht, wenn ich es auf dem Computer abtippe und dann unterschreibe, sondern es muss wirklich von der Hand geschrieben werden. Und dann hat Deutschland zum Beispiel das sogenannte gemeinschaftliche Testament. Viele kennen auch das Berliner Testament, ja. Wo man als Ehepaar zusammen ein Testament erstellen kann. Das erkennen ganz viele Länder gar nicht an. Die sagen, jeder muss selber sein Testament erstellen. Ich kann das nicht mit einer anderen Person zusammen.
Ja, also sehr interessant. Wir kommen da jetzt natürlich nicht dazu, da komplett in die Tiefe einzutauchen, weil es da natürlich noch so viele Aspekte gibt, sondern kommen jetzt mal zum zweiten Fall. Also nehmen wir an, meine Eltern sterben. Ich sage das jetzt nochmal aus Sicht derjenigen, die hier gerade zuhören. Also nehmen wir an, die eigenen Eltern sterben in Deutschland. Was bedeutet das für mich, wenn ich im Ausland lebe? Also zum Beispiel eben auch, brauche ich einen Erbschein, brauche ich ein Nachlasszeugnis? Also was kommt eigentlich auf mich zu, wenn Angehörige, Familienangehörige von mir in Deutschland sterben?
Ja, also das ist natürlich der große zweite Fall, die große zweite Fallgestaltung, die auf meinem Schreibtisch landet. Und witzigerweise habe ich ganz viele Mandanten, die sagen, ich habe da ein Schreiben bekommen vom Nachlassgericht. Das sind Amerikaner und die sagen, ich kenne die Person überhaupt nicht, die da verstorben ist. Ich glaube, das ist, das ist ein Scam. Kannst du dir das mal anschauen? Und dann gucke ich mir das an und ich erkenne natürlich relativ schnell, ob das Schreiben ein tatsächliches Schreiben des Nachlassgerichts ist oder nicht. Und da steht dann drin, sie kommen als Erbe in Betracht. Und in Amerika ist es eben deswegen so oft der Fall, weil hier natürlich ist ein Auswandererland, viele Amerikaner noch entfernte Verwandte in Deutschland haben, die jetzt langsam alle sterben und keine eigenen Kinder haben, und dann sind es eben die Großneffen und Nichten, die dann da an eine Erbschaft gelangen. Und dann muss man sich eben erstmal, da stellt sich die Frage, ja, nehme ich die Erbschaft an oder schlage ich sie aus? Weil auch das ist nicht in jedem Land gleich, aber in Deutschland erbt man nämlich auch Nachlassverbindlichkeiten, also Schulden des Erblassers.
Aber ich kann doch vorher, wissen, oder die müssen mir doch Auskunft geben, ob da Schulden sind oder Vermögen, oder?
Ja, also du musst es halt prüfen. Du musst dir erstmal die Nachlassakte anschauen. Du musst gegebenenfalls das Grundbuchamt einsehen. Also es ist nicht so, dass du da gleich ein vollum Sorglospaket vom Nachlassgericht bekommst, wo drin steht, das Erbe ist 5 Millionen Euro wert, sondern da musst du schon so ein bisschen Nachforschungen angehen. Ja. Und dann stellt sich eben die Frage, Erbschaft annehmen oder Erbschaft ausschlagen. Wenn wir jetzt sagen, da glaube ich, ist nicht so viel im Nachlass enthalten oder da sind irgendwelche Schulden, dann rate ich dazu, die Erbschaft auszuschlagen. Und die Ausschlagungsfrist, die ist in Deutschland, beträgt sie 6 Wochen. Aber wenn der Erbe, wie jetzt in unseren Fällen, im Ausland lebt, dann verlängert die sich auf 6 Monate. Das heißt, ich habe 6 Monate Zeit zu gucken, sind da Häuser im Nachlass, sind da Bankkonten, wie hoch, gibt es ein Auto etc. pp. Aber ganz wichtig, diese 6-Monats-Frist bedeutet, ich muss mein Ausschlagungsschreiben binnen der 6 Monate ans Nachlassgericht zurückgesendet haben. Das heißt, das Nachlassgericht muss meinen Brief innerhalb der 6 Monate erhalten haben. Und da stellen sich jetzt aus praktischer Sicht immer die folgenden Probleme. Erstens muss ich ausschlagen vor einem deutschen Konsul oder einem Honorarkonsul im Ausland. Da ist es, je nachdem, wo du bist, gar nicht so einfach, einen Termin zu bekommen. Und zweitens, auf die Post ist auch nicht in jedem Land Verlass. Und manchmal braucht halt ein Brief dann doch ein paar Wochen bis nach Deutschland. Das heißt, ich sollte rechtzeitig den Brief abschicken, dass er eben binnen dieser 6-Monatsfrist beim Nachlassgericht ankommt.
Ansonsten gilt das Erbe als angenommen, oder wie?
Korrekt. Wenn ich die 6 Monate verpasse oder einfach untätig bleibe, dann bist du, Applaus, Erbe. Und ob du das willst, weiß ich nicht. Und dann ist es tatsächlich so, dass es relativ schwierig ist, da nochmal rauszukommen.
Wir machen eine ganz kurze Pause hier im Gespräch. Es geht gleich weiter. Ich will dir nur kurz unseren Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Denn ich bin gerade im Südschwarzwald unterwegs und besuche hier Freunde und Familie. Und weil ich regelmäßig zwischen Deutschland und der Schweiz hin und her fahre, passiert jedes Mal das Gleiche. Mein Handy wählt sich nämlich ständig ins Schweizer Netz ein und zack, Datenroaminggebühren schießen hoch. Deshalb nutze ich seit 2 Jahren unseren Podcast-Werbepartner Saily, damit das eben nicht passiert. Denn Saily ist der eSIM-Anbieter mit günstigen Datenpaketen für über 200 Destinationen. Und in meinem Fall buche ich mir vorher ganz einfach ein Europa-Paket, wo eben Deutschland und die Schweiz drin sind. Dann bin ich online, ohne mir Gedanken machen zu müssen, ob ich gerade in der Schweiz oder in Deutschland im Netz bin. Ich brauche keine SIM-Karte wechseln und ich sehe auch immer in der App, wie viel Datenvolumen ich schon verbraucht habe. Obendrauf gibt's noch den Saily Webschutz, der vor unsicheren Webseiten schützt, und einen Adblocker, der sogar Daten spart, weil er die Werbung nicht mehr lädt. Wenn du auch viel reist oder wie ich eben in der Grenzregion unterwegs bist, dann probier Saily unbedingt aus. Mit meinem Code einfach aussteigen bekommst du 15% Rabatt auf deine Buchung. Lad dir jetzt die Saily App runter. Link dazu und alle Infos gibt's in den Shownotes, hier in der Podcast App. Und jetzt geht's zurück ins Gespräch. Jetzt nehmen wir mal den Fall an, also eben die eigenen Eltern sterben und jetzt nicht eine entfernte Tante oder so, die mir jetzt irgendwie ein Vermögen oder eben kein Vermögen vermacht. Was können Eltern in der alten Heimat da eigentlich vorher tun, damit eben auch die Kinder, wenn sie im Ausland heute leben, eben auch ohne Probleme dann erben können und das dann nicht in so einen riesigen bürokratischen Aufwand endet?
Ja, also wichtig ist natürlich, aus meiner Sicht macht Sinn, eine Testament zu erstellen, aus dem sich also ganz klar ergibt, dass die Kinder geerbt haben, dass man den Kindern auch sagt, wo ist denn das Testament, ja, dass die da nicht lange irgendwie das ganze Haus durchwühlen müssen und suchen müssen, sondern dass man weiß, da und da sind die wichtigen Unterlagen. Und dann kommt man nicht drum rum, einen Erbschein zu beantragen. Der Erbschein ist sozusagen der Schlüssel zum Nachlass, der mir erlaubt, die Nachlassgegenstände anzufassen oder an die heranzukommen. Das heißt, Banken verlangen die Vorlage des Erbscheins, das Grundbuchamt verlangt die Vorlage des Erbscheins und den Erbschein beantrage ich entweder beim Gericht selber oder, wenn ich im Ausland lebe, eben übers Konsulat. Und da muss ich eben diese ganzen soeben benannten Dokumente vorlegen, also Testament, Geburtsurkunde, Sterbeurkunde, und dass man da eben weiß, wo sind denn die Unterlagen. Und was sich sicherlich auch empfiehlt als Eltern, dass man eine Vermögensübersicht erstellt, dass die Kinder auch wissen, was fällt denn alles in den Nachlass? Wo hat denn Mama und Papa, wo hatten die denn überall Bankkonten? Weil ehrlicherweise, ich weiß nicht, ja, jedes
wo Bankkonto. Wo ist das Geld?
Genau. Ja, weil man will natürlich nicht, dass das Geld dann irgendwie nicht aufgefunden wird.
Also, aber das heißt, ich muss eigentlich als Erbe dann selber tätig werden oder kommt da das Nachlassgericht und kommt dann auf mich zu oder wie funktioniert das?
Genau, das Nachlassgericht kontaktiert dich eben mit diesem besagten Schreiben und sagt, lieber Nikolas, du kommst als Erbe in Betracht, willst du annehmen oder nicht? Aber in der Regel, wenn deine Eltern versterben, weißt du das ja schon, bevor du den Brief vom Nachlassgericht bekommen hast. Und dann ist es tatsächlich die Aufgabe des Erbes, sich um alles zu kümmern, sprich Erbschein zu beantragen, gegebenenfalls auch Immobilien in Deutschland zu verkaufen, wenn man sie nicht halten möchte.
Das kann ich aber erst, wenn das komplette Verfahren ja da abgeschlossen ist, ne? Wenn das Testament dann eröffnet wurde und so weiter. Ne?
Genau, ja.
Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wo ich auch merke, dass auch in meiner Familie das, glaube ich, so gar nicht geregelt ist. Also auch gerade, was du gesagt hast mit Vermögensaufstellung. Keine Ahnung, ne? Also ich glaube, das geht vielen so, dass sie auch nicht wissen, wie viel Konten haben die Eltern, haben die vielleicht da noch irgendwo ein Stück Land oder was weiß ich oder so, was sie selber mal geerbt haben, von dem sie vielleicht gar nicht genau wissen, wo es ist und so weiter. Also ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp, das vorher mal auch zu checken.
Noch ein Beispiel, ich habe tatsächlich einen Fall gerade, da leben alle Kinder in den USA und die Eltern sind jetzt, also jetzt die Mutter auch verstorben in Deutschland und die haben 29 kleine Ackerflächen,
ja,
die tatsächlich gar nicht mal so viel wert sind, aber es ist ein administrativer Aufwand, die jetzt da alle den Erbschein für alle oder die Grundbuchberichtigung zu beantragen und es ist ehrlich gesagt rein ärgerlich. Und bei solchen Punkten kann man sich natürlich schon überlegen, als jetzt noch lebende Eltern, will ich überhaupt das im Familienbesitz behalten oder verkaufe ich es nicht jetzt schon zu Lebzeiten und tue damit meinen Erben einen Gefallen, dass sie sich damit nicht später auseinandersetzen müssen?
Genau. Liebe Grüße an meinen Vater, weil genau dieses Thema haben wir nämlich auch schon in der Familie gehabt, weil er will das nämlich gar nicht regeln. Und das ist nämlich immer das Problem. Dann wird es einfach in die nächste Generation rübergeschoben und es wird dann nur noch komplizierter.
Ja. Ja, ja, und vor allem, wenn die Kinder dann eben im Ausland leben. Ja? Also ja, es ist halt nicht so leicht dann.
Der dritte Punkt auf der Liste, und das ist jetzt ein Thema, womit Eltern sich ja natürlich hauptsächlich beschäftigen. Ich habe mit meiner Frau auch schon öfter darüber gesprochen, und zwar geht es darum, wenn man eben als Eltern im Ausland lebt und beide sterben, und das Kind eben ist noch minderjährig und dann ist die Frage, wer bekommt das Sorgerecht? Wie ist das erstmal, wenn ich jetzt vorher nichts geregelt habe? Also eben nehmen wir an, man lebt im Ausland, die Eltern versterben, das Kind ist minderjährig, was passiert dann?
Dann wird das Familiengericht im Land des Wohnsitzes der Kinder einen Vormund benennen. Und in der Regel ist der Vormund schon ein Familienmitglied, eine Schwester, ein Bruder der Verstorbenen, die Eltern, wenn es sie noch gibt. Nur da ist natürlich jetzt die zusätzliche Hürde, wenn die Eltern im Ausland versterben und die restlichen Verwandten alle in Deutschland sind, das Gericht im Ausland kennt natürlich nicht die Familienverhältnisse so gut, weiß auch nicht, wie kann ich das denn prüfen, ob die ein gutes Verhältnis zur Schwester, zum Vater, zur Mutter oder Ähnliches hatten. Und aus diesem Grund kann ich nur empfehlen, das zu regeln, ja, eine Sorgerechtsvollmacht zu entwerfen, in der man reinschreibt: Wir möchten, dass mein Bruder Hans in Ulm im Falle unseres Versterbens den Vormund für unsere Tochter übernimmt. Und auch dann, wenn ich eine sogenannte Regelung, Vormundschaftsanordnung habe, ja, wird immer noch das Gericht die finale Entscheidung treffen, weil wir brauchen einen gerichtlichen Beschluss. Aber das Gericht wird sich immer an den Wunsch der verstorbenen Eltern halten und dem Wunsch nachkommen, es sei denn, es sind jetzt neue Fakten aufgetreten, wie zum Beispiel der Bruder Hans ist jetzt in eine Drogensucht verfallen, dann wird natürlich der Richter sagen, ja, ich glaube, der Hans ist jetzt doch nicht mehr geeignet. Aber wenn also solche neuen Erkenntnisse nicht vorliegen, dann wird jedes Familiengericht dem Wunsch nachkommen, den die Eltern niedergeschrieben haben.
Muss ich das in beiden Ländern quasi hinterlegen, also wie so ein Testament, oder wie funktioniert das dann?
Genau, also es empfiehlt sich, es in einem eigenen Dokument zu verfassen, vielleicht neben dem Testament aufzubewahren. Ich würde es nicht im gleichen Dokument wie dem Testament reinschreiben, weil man das Testament ja dann bei Gericht einreichen muss und dann ist ja das Original erstmal weg. Und dann sollte man schon schauen, dass das Dokument mit den Vorgaben beider Länder in Einklang gebracht wird. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gerade einen Fall, da war es andersrum, da ist die Mutter in Deutschland verstorben, das Kind ist 12 und die Schwester lebt in den USA und die Schwester soll also jetzt sich um das Kind kümmern. Und da haben wir eine notarielle Sorgerechtsverfügung gehabt in Deutschland. Das deutsche Familiengericht hat die in den USA lebende Schwester zum Vormund ernannt. Die war dann Vormund, ist jetzt in die USA eingereist und jetzt hat die USA das Dokument genommen, also einmal den gerichtlichen Beschluss als auch den notariellen, die notarielle Sorgerechtsverfügung aus Deutschland und hat gemeint, wir erkennen es an und erlässt einen amerikanischen Beschluss, dass jetzt eben die Schwester Vormündin ist und jetzt das komplette Sorgerecht hat.
Ja, also sehr wichtiges Thema und ich glaube es auch, also ob man jetzt ausgewandert ist oder nicht, aber man ist Eltern in Deutschland, ich glaube es ist ein Thema, über das man sich generell Gedanken machen sollte, oder?
Ja, absolut. Also man tut sich selber und insbesondere den Hinterbliebenen einen sehr großen Gefallen, wenn man solche Regelungen trifft. Gleiches gilt ja auch zum Beispiel über die Patientenverfügung. Ja, ob hatte ich jetzt leider Gottes auch, wo die Familie entscheiden musste, kann man die Geräte abschalten oder nicht, weil eben jemand als Hirntod erklärt wurde und Gott sei Dank lag hier eine Patientenverfügung vor und die Hinterbliebenen wussten, okay, super, sie wollte, dass die Geräte abgeschalten werden und es hilft der Familie auch drüber hinwegzukommen, anstatt dass, weißt du, wenn man keine ja. Regelungen hat, dann muss man da erstmal ein Familiengremium einberufen und sagen, was machen wir und damit will sich keiner eigentlich, die Entscheidung will keiner treffen.
Ja, und das ist halt das Ding, also es ist einfacher, auch wenn es für viele natürlich jetzt schon eine Hürde ist, sich mit dem eigenen Tod oder eben mit Krankheiten auseinanderzusetzen, aber sich halt vorher diese Gedanken zu machen, erspart einem dann, glaube ich, eben auch am Ende viele Tränen und viel Streit und viel ja, Verzweiflung, weil man gar nicht weiß, wie hätte derjenige jetzt entschieden, wenn er noch entscheiden könnte.
Ja.
Wir kommen noch zum vierten Punkt, die heißgeliebte Erbschaftssteuer. Du hast es ganz am Anfang mal gesagt. Also es ist ja ein Ding, irgendwie in jedem Land zahlt man Erbschaftssteuer. In Irland zahlt man ja noch mehr als in Deutschland. Die Freibeträge sind da noch geringer. Mal so generell, wenn man einfach, was ja auch völlig verständlich ist, man hat das ganze Leben gearbeitet, dann stirbt man und dann muss das mehrfach versteuerte Geld dann nochmal versteuert werden, wenn es eben an die Erben geht. Was würdest du generell empfehlen, um egal in welchem Land man jetzt ist, eben diese Erbschaftssteuer so gering wie möglich zu halten?
Ja, also der größte oder wichtigste Punkt ist, sich einfach mal hinsetzen und überlegen, was fällt in mein Eigentum, was vererbe ich alles, wie sind da die aktuellen Werte und was kann ich tun, um es steuerlich zu optimieren. Und jetzt vielleicht nur so als Hintergrundinformation, in Deutschland kann man also 500.000 steuerfrei an den Ehegatten übertragen und 400.000 an die Kinder. Jetzt, wenn ich in München ein Haus gekauft habe in den 70er, 80er Jahren, da dann mag ich vielleicht sonst nicht als reich angesehen werden, aber rein allein dieser Besitz oder allein das Eigentum des Hauses führt mich also, da bin ich schon Millionär und dann habe ich diese Freigrenzen schon relativ schnell übertroffen. Und da kann man dann natürlich überlegen, ja, kann ich nicht zu Lebzeiten schon das Haus übertragen? Ja, wie wir es vorher ja schon besprochen haben, der Vater überträgt der Tochter die Wohnung schon zu Lebzeiten, behält sich aber das Nießbrauchsrecht vor. Das heißt, er bekommt dann nach wie vor noch die Mieteinnahmen, aber das Haus steht schon im Eigentum der Tochter. Oder kann ich vielleicht das Testament dahingehend gestalten, dass ich sag, ich will, dass meine Frau erbt und meine Kinder und dann gebe ich noch dem Tierschutzverein oder dem Dackelschutzverein oder meiner Nachbarin Mathilda den Picasso, den sie immer wollte. Also ich verstreue so ein bisschen die Gegenstände, um quasi die Schenkungsfreigrenzen oder die Erbschaftssteuerfreigrenzen bestmöglich auszunutzen.
Gibt es eigentlich so ein Extrembeispiel auch bei dir mal aus dem Alltag, wo du einfach dann nichts mehr machen konntest und einfach die Erbschaftssteuer volle Kanne zugeschlagen hat?
Also ich habe tatsächlich momentan einen Fall, der ist beratungsresistent. Es gibt zum Beispiel, ist ein super Mechanismus, um Steuern zu sparen, das Familienwohnheim kann ich steuerfrei bis zu einem bestimmten Wert übertragen. So, mein Mandant lebt zur Miete. Der ist aber 6 Millionen Euro schwer. Dann sage ich zu ihm, kaufen Sie doch bitte ein Haus, ein Familienwohnheim, und wenn Sie dann versterben, erbt Ihre Frau dieses Familienwohnheim steuerfrei. Und der wohnt auch in Bayern, also da kann er sich schon mal ein schönes Häuschen für 1 Million, sage ich jetzt mal, kaufen, und das würde dann steuerfrei übertragen werden. Und dann sagt er zu mir, er hält nichts davon, Eigenheim, das hat so viel Arbeit und so weiter, er will hier zur Miete wohnen, und er weiß, dass es aus steuerlicher Sicht nicht ratsam ist. Dann kann ich nicht mehr, also dann muss er halt die Steuern zahlen, ja? Also ich kann
also
halt,
er ja nicht.
Ja gut, er nicht, also die Frau dann, genau.
Aber das heißt, da fallen dann für die 6 Millionen, nehmen wir jetzt an, fällt da komplett dann die Erbschaftssteuer an.
Also 500.000 kann sie steuerfrei erben, und dann sind wir bei 5,5 Millionen, die zu versteuern sind.
Also auch hier würdest du empfehlen, das unbedingt vorher zu regeln, also eben sich vorher Gedanken zu machen, was kann ich, wie du schon erwähnt hast, eventuell vorher schon vererben, oder wo kann ich Freibeträge nutzen, damit eben nicht am Ende so ein Riesenbatzen dann, ich meine glücklicherweise, klar, nicht jeder erbt was, aber es ist natürlich dann doof, wenn man was erbt und dann eben noch so viel Erbschaftssteuer noch da drauf zahlen soll. Oder gibt es sonst noch was, wo du sagst, das unbedingt noch so abschließend jetzt, oder ein Fehler, den so viele machen, wo du sagst, mach das unbedingt nicht?
Also der größte Fehler ist eigentlich die Tatsache, dass wir alle sterben werden, zu umgehen und zu sich nicht damit auseinanderzusetzen. Ja? Ja. Weil, also eins ist sicher, dass wir alle irgendwann sterben werden und Erbschaft für uns alle einmal relevant wird, ja, weil unsere Eltern, Verwandten oder wer auch immer stirbt. Und deswegen macht es halt einfach Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht tut man jedenfalls den Hinterbliebenen einen großen Gefallen, wenn man sich mit seinem eigenen Vermögen auseinandersetzt und die Sachen regelt.
Womit sollte man am besten jetzt anfangen nach diesem Gespräch?
Aus meiner Sicht sollte man sowieso, aber spätestens jetzt nach diesem Gespräch, eine Vermögensübersicht erstellen, dass man immer weiß, was habe ich eigentlich. Dann sollte man sich überlegen, in welchem Land lebe ich derzeit? Möchte ich hier bleiben? Und wenn ja, wie sind die Regelungen hier in dem Land, in dem ich lebe? Und und spätestens dann sollte man natürlich mich anrufen und sagen, lass uns mal sprechen.
Genau, also sag mal, wie sieht deine Hilfe oder was genau bietest du an?
Also meine Hilfe sind einmal die sogenannten Estate Planning, also Nachlassplanung im internationalen Bezug, also alles in Bezug auf deutsches Recht und eben wenn man auch im Ausland lebt, dass man sagt, wie kann ich meinen Nachlass so regeln, dass es möglichst leicht für die Hinterbliebenen wird und möglichst wenig Steuern anfallen. Und der zweite große Punkt, den ich mache, sind eben, wenn es dann schon passiert ist und ich ein Schreiben vom Nachlassgericht bekommen habe, wo drin steht, du kommst als Erbe in Betracht, dann helfe ich eben entweder herauszufinden, ob der Nachlass überschuldet ist oder nicht, also eine Ausschlagung in Betracht kommt, oder wenn nicht, dann helfe ich bei der Erlangung des Erbscheins und dann auch der Nachlassabwicklung, also alles dann sozusagen in den Namen der Erben umzuwandeln.
Also wer Kontakt zu dir sucht, es gibt einen Link und auch eben die E-Mail-Adresse zu dir in den Shownotes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App, also auch zu der Webseite, da gibt's noch mehr Informationen, eben auch nochmal zusammengefasst zu dir und was du alles anbietest. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du uns hier ein paar kurze Einblicke in dieses doch sehr komplexe Thema gegeben hast, was aber eben sehr, sehr wichtig ist. Und ja, ich freue mich, wenn wir vielleicht dann in naher Zukunft mal sprechen und dann noch so ein bisschen tiefer in diese Themen eintauchen. Aber erstmal vielen Dank für den Besuch heute.
Ja, vielen Dank, Nikolas, und nochmal vielen Dank, dass du diese tolle Arbeit machst. Ich höre deinen Podcast wirklich regelmäßig und erfreue mich immer über die tollen Geschichten und Gäste, die du hast.
Das war die Podcast-Spezialfolge mit Nikola Kaspar-Hösel zum Thema Erben, Vererben, Erbschaftssteuer und Sorgerecht. Ich persönlich nehme für mich mit, dass ich mich dringend auch darum kümmern muss. Und vielleicht ist das jetzt auch für dich der Anlass, mal eine Vermögensaufstellung zu machen und ein Testament zu schreiben. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Diese Spezialfolge ist nur kurze Zeit frei verfügbar und wandert dann in den Mitgliederbereich vom Einfach Aussteigen Club. Deshalb werde jetzt Mitglied, dann hast du Zugriff auf alle bisherigen Spezialfolgen, hörst jede Woche den Bonusteil in jeder Podcast-Episode, hast Zugriff auf das Auswanderer-Starter-Paket mit Finanzplan, mit Abmeldebroschüre und. Und bist natürlich auch mit dabei in der WhatsApp-Gruppe, da wo alle Mitglieder sich täglich austauschen. Alle Infos zum Club gibt's über den Link in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ansonsten hören wir uns wieder am Mittwoch mit einer brandneuen Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.